Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe es eben schon erwähnt. Neben mir sitzt Holger Seitz von der Gemeindepsychiatrie. Er ist Diplompädagoge und hat also in seinem Alltag sehr viel mit psychisch kranken Menschen zu tun, aber auch deren Angehörigen, wie ich erfahren durfte im Vorgespräch. Also das, er sagt, das ist ungefähr ein Prozentsatz von 80% tatsächlich Kranken und 20% Angehörigen, die er betreut. Das sind nicht nur depressive Menschen, sind auch andere Erkrankungen mit dabei. Aber er weiß sehr viel zu diesem Thema. Und Jonathan Giele möchte ich Ihnen auch noch vorstellen. Er hat dieses Stück nicht nur vorgeschlagen, sondern dann auch selber inszeniert. Wir waren nicht schwer davon zu überzeugen, es auf den Spielplan zu setzen. Trotzdem interessiert mich vielleicht eingehend, wie du überhaupt darauf gekommen bist, genau dieses Stück inszenieren zu wollen, was dich angesprochen hat.
Zum einen natürlich auch, also allein die Thematik. Ich habe mich in den letzten Jahren auch durch persönliche Erfahrungen mit Freunden, durch Freunde in der Verwandtschaft halt auch immer wieder mit diesem Thema konfrontiert gesehen und habe mich damit beschäftigt, habe dann in Mainz studiert und bin da auf dieses Stück gestoßen. Und daran hat mich besonders halt zum einen der Humor, den es in diesem Stück hat, getroffen. Trotz dieser schwerwiegenden oder schweren Thematik, der Humor plus die Interaktion mit dem Publikum, weil sich als Format für diese Begegnung mit dieser Krankheit irgendwie ein sehr schönes Zeichen findet, dass es halt auf einem gemeinsamen Begegnen dieser Krankheit beruht, auf der Interaktion. Wir sprechen darüber, wir agieren zusammen. Das hat mich daran fasziniert und ich finde es einfach auch sehr gut und unterhaltsam geschrieben. Einfach,
ja. Ja. Wie ging es Ihnen damit, Herr Seitz? Hat unser Protagonist eine Chance mit seiner Liste?
Für sich selber? Vielleicht ja. Mhm. Ich glaube schon, das Stück hat aus meiner Sicht zwei sehr wichtige Themen angesprochen im Zusammenhang mit Depression. Und zwar gerade Kinder von Menschen, von depressiven Menschen, von psychisch kranken Menschen, deren Umgang damit, deren Schuldgefühle, deren Unsicherheit, nicht wissen, was soll ich tun, mache ich was richtig, mache ich was falsch. Also das ist ein ganz wesentlicher Teil. Und gleichzeitig diese erlebte Hilflosigkeit, die ich von hervorragend rüberkam, was man jetzt eigentlich tun soll. Ja? Was kann ich noch mehr tun, was ich nicht schon gemacht habe? 1 Million Versuche, irgendwas zu bewegen, es hat leider Gottes am Ende nicht funktioniert. Ich denke, das sind zwei ganz zentrale Punkte, die auch wirklich in diesem Stück gut rübergekommen sind.
1 Million Dinge, die nicht funktionieren. Was sagen Sie einem Menschen, zum Beispiel einem Angehörigen, der zu Ihnen kommt und sagt, 1 Million Dinge, ich habe sie ausprobiert, sie haben nichts funktioniert, was mache ich jetzt bloß?
Ja, sie können nichts richtig und nichts falsch machen. Sie können nur so echt sein, wie sie sind. Sie können keine Maske aufbauen, eine Maske aufsetzen, eine Fassade aufbauen. Sie können nicht irgendwas, eine Rolle spielen oder irgendwie Fröhlichkeit vorspielen oder sonst irgendwas. Wenn Sie das Gefühl haben, ich bin hilflos, dann sagen Sie, ich bin hilflos. Wenn Sie das Gefühl haben, mir geht schlecht, ich weiß nicht, was ich tun soll, oder ich bin auch wütend, dann sagen Sie das. Der betroffene Mensch spürt es sowieso, egal was Sie machen, egal wie Sie sich geben. Er wird es immer bemerken, diese sensiblen Antennen, die jemand hat, die sind total ausgeprägt. Das heißt, es bringt gar nichts, sich da zu verstellen. Einfach echt sein, so wie man ist.
Noch eine Frage, die ja häufiger auftaucht, ist, wann dieser Punkt auch überschritten ist zu einer krankhaften Entwicklung. Es ist ja im Alltag gar nicht so einfach herauszufinden, ob mein Gegenüber jetzt einfach gerade eine verschlossene Phase hat, sich vielleicht ausgerechnet von mir abwendet, weil ich in dem Moment nicht mehr so interessant bin. Es gibt viele Gründe sozusagen, warum jemand vielleicht sich verschließt. Wie kann ich erkennen, dass ich mehrfach abgewiesen werde, weil mir eine Erkrankung gegenüber sitzt und nicht der Mensch, den ich liebe?
Das ist eigentlich schwierig, ne? Also so eine Diagnostik, das ist immer so eine schwierige Sache. Letztendlich dann, wenn der betroffene Mensch irgendwie total von sich, sein Gefühlsleben als so negativ, als so verändert, als so traurig ist das falsche Wort, als so negativ empfindet, dass es auch nach außen wirksam wird. Ne? Man kann es vielleicht erkennen, wenn man es diagnostizieren wollte, als Laie. So dieses verstärkter Rückzug, verstärkte Isolation. Der Morgen ist unglaublich schwierig, gegen Abend wird es besser, was so typische Leitsymptome für eine Depression sind. Das Bett hat so eine magische Anziehungskraft. Ja? Das Sofa, zu liegen, Dunkelheit. Mhm. Es sind weniger Sachen wie, dass jemand traurig erscheint oder lustlos oder lebensmüde oder sowas. Das ist nicht typisch depressiv. Typisch depressiv ist eher dieses Energielose, diese Interessenslosigkeit. Ich versuche es manchmal zu beschreiben wie Aerobic im Honigglas. Ja? Das ist eine unglaubliche Kraftanstrengung, die Energie kostet. Die Energie hat man nicht zur Verfügung. Ja? Und trotzdem irgendwie jeden Tag zu funktionieren, das sind die einfachsten Dinge, fallen schwer. Duschen, essen, regelmäßig schlafen, sich umziehen. Das ist eine Lebensleistung fast. Also es ist unglaublich schwierig, das hinzukriegen. Ja? Und das zu erkennen von außen, fällt dann wieder leichter, wenn man so ein bisschen einen Blick dafür hat. Muss aufpassen, nicht alles zu sehr auf die psychiatrische Schiene heben oder immer gleich so eine Depressionsbrille aufzusetzen. Ne? Wir haben alle schlechte Phasen zwischendurch, da geht es uns nicht gut. Aber wenn sowas über einen längeren Zeitraum stattfindet, dann kann man mal überlegen, geht es vielleicht in so eine depressionsartige Richtung, ne? Ohne gleich an Depression zu denken.
Kommt schon die erste Meldung aus dem Publikum?
Die erste Frage. Ja, ich bin Naturwissenschaftler und habe von daher natürlich eine physiologisch-materialistische Ansicht zu Krankheiten. Wie hoch ist der Anteil an Erkrankten, denen man tatsächlich den Gehirnstoffwechsel beeinflussen muss, damit sie aus der Phase rauskommen? Mhm. Und, denn es gibt ja Fälle, in denen die Leute mit dem besten Willen nicht rauskommen, weil es müssen ihnen tatsächlich, wie soll ich sagen, medizinisch geholfen werden, also das, tatsächlich durch Einfluss.
Ja.
Und die ja dann häufig auch wahrscheinlich Sorge haben, dass sie durch Medikamente beeinflusst werden und die Persönlichkeit verändert wird.
Ja, ja.
Also wie hoch ist denn der Anteil ungefähr?
Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Okay.
Ich kann Ihnen sagen, dass es unterschiedliche Schweregrade von depressiven Erkrankungen gibt. Wir bleiben einfach bei der Depression. Ja. Je höher der Schweregrad der Depression ist, desto mehr unterschiedliche Unterstützungsangebote muss es geben. Ein Unterstützungsangebot kann eine medikamentöse Behandlung sein. Ein Medikament macht sie nicht gesund. Das Medikament macht sie nicht glücklich.
Nee, klar.
Nicht mal ansatzweise. Also wenn das vielleicht 30% von dem ausmacht, was Ihnen gut tut, oder ob es Ihnen gut geht, dann ist aber wirklich schon ein sehr hoher Prozentsatz, was ein Medikament bewirkt. Ein Medikament kann nur bewirken, wenn Sie sich ständig in Kreise drehen. Ja. Dass die Bremse kommt, und dass sie vielleicht mal in der Lage sind, einen Überblick zu bekommen, welche Wege kann ich beschreiten. Aber das andere, das müssen wieder andere Einflussfaktoren, die da sind. Von daher ist es schwierig zu sagen, wie viel Prozent brauchen medikamentöse Dinge. Das Dach Gesundheit steht auf ganz vielen unterschiedlichen Säulen. Eine Säule kann ein Medikament sein.
Also wie bei Schmerzmitteln, damit ich mich bewegen kann zum Beispiel.
Genau, so ungefähr. Ne? Aber es ist ein wichtiger Teil. Also eigentlich im Stand der Forschung ist der wirklich, dass das Medikament erstmal da sein muss, weil es jemand befähigt, sich selber helfen zu können. Also es befähigt mich wieder, rauszugehen, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen. Raus aus dem Schneckenhaus.
Wie ging es Ihnen mit der Interaktion quasi? Das Mitspielen, ist das wie ein Anteil dessen, was auch Ihre Arbeit ist? Oder ist das erstmal sehr weit entfernt oder einfach ein theatrales Mittel?
Nee, ob das ein theatrales Mittel ist, da kenne ich mich zu wenig aus. Es hat auf jeden Fall sehr gut gewirkt, aber es ist natürlich, es trifft genau das, diese Unsicherheit, die ich im Umgang mit einer Depression habe, als Umfeld, als Kontaktperson, als Angehöriger, die gleiche Unsicherheit trifft mich, wenn er auf mich zukommt und von mir irgendwas will. Also das Gefühl ist wahrscheinlich genau dasselbe. Ja? Also so würde ich es interpretieren.
Auch erstmal nicht wissen, was man tun soll.
Genau.
Oder die Angst auch davor, jetzt erstmal was Falsches zu machen.
Genau, genau. Also nicht zu wissen, mache ich es richtig, mache ich es falsch. Muss ich jetzt einen schlauen Satz von mir geben oder muss ich irgendwas anderes machen? Aber was erwartet er von mir, ohne das zu wissen? Ja? Das ist auch für Angehörige eine wichtige Sache, wenn es einem depressiven Menschen gut geht, Partnerin von mir, ja, beispielsweise. Wenn es der gut geht, dann zu sprechen und zu überlegen, was braucht sie in der depressiven Phase? Was erwartet sie denn von mir? Das kann ich nur besprechen, wenn es dem Angehörigen gut geht. Wenn es ihm schlecht geht, wenn er in seiner depressiven Phase im Loch drinsteckt, dann ist er dazu nicht in der Lage. dann kann er das nicht sagen. Also muss ich das ansprechen, wenn es ihm gut geht. Ja?
Ja, und würden Sie sagen, also dieser Junge, der ist ja sehr hartnäckig da auch, ja, natürlich mit seiner Liste gegenüber der Mutter, würden Sie sagen, also das ist ja für uns eigentlich eher auch so ein hoffnungsfroher Element oder diese Energie ist ja super von diesem kleinen Jungen, seine Mutter da überzeugen zu wollen, würden Sie eher sagen, okay, dann muss man aber die Mutter auch im Blick haben oder, also diese Liste zu schreiben, überall das Positive aufzuzählen, würden Sie, ist das was, wo man sagt, okay, das animiert wirklich oder so, davon sollte man absehen? Also
davon absehen ist schwierig. Also es hilft, glaube ich, den betroffenen Menschen in einer depressiven Phase nicht. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil er sieht nichts davon. Von diesen 1 Million Dingen ist nicht eine Sache dabei, die irgendwie aufmunternd wirkt oder sonst irgendwas. Also es wird nicht helfen. Ich glaube, das ist eher ein Instrument, das dem Jungen selber mehr hilft.
Wie es am Ende des Stücks tatsächlich
genau, ne? Ja. Das ist wahrscheinlich das, was hauptsächlich mit der Liste bezweckt wird und was die Liste bringt. Ja. Aber im depressiven Menschen versuchen aufzuheitern, bedeutet eigentlich, ihn nicht ernst zu nehmen. Weil es gibt nichts Heiteres in der depressiven Welt. Und wenn ich sage, alles wird gut und alles ist schön und eine Platte hören ist toll, dann ist es von depressiven Menschen wie, ja, nicht ernst genommen werden. Und das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl, das man haben kann, wenn es einem schlecht geht.
Und wie nehme ich diesen Mensch dann ernst?
Indem ich genau das akzeptiere, das auch widerspiegle, was er präsentiert. Nämlich, dass es ihm schlecht geht, dass er gefühlslos nach außen wirkt, dass er energielos wirkt. Ja? Und dass man das einfach auch beschreibt und sagt, erstaunlich, dass jemand wirklich noch in der Lage ist, kleine Dinge zu bewältigen. Trotz diesem Honigglas und dem Joggen da drin. Ja? Das ist eine Leistung. Wenn ich das rückmelde und akzeptiere, dass es so ist, dann fühlt sich der Mensch auch akzeptiert und dann fühlt er sich ernst genommen und kann vielleicht irgendwann auch mal gewisse Hilfestellungen annehmen, die man anbietet.
Ich würde das auch als Empathie beschreiben, wenn ich mir selber also vorstelle, wie ist es, wenn ich den Arm gegen eine Riesenmenge Honig heben muss und das als Gefühl sozusagen mit aufzunehmen. Mhm.
Depressionen zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten, armreich, männlich, weiblich, Industrieland, Entwicklungsland, alle Kontinente überall gleich. Ja? Es gibt eine Häufung der Ersterkrankung, so ab 40, ja, ist so wirklich so eine Spitze dabei, dass Depressionen häufiger, rein statistisch gesehen, ja, auftreten, kann aber auch schon im Kindesalter, im Jugendalter, jüngeren Jahren auftreten. Es ist nicht ganz klar, woher das kommt. Es gibt eine genetische Disposition, also eine Vererblichkeit, also eine Veranlagung dafür. Ja, also wenn in der Vorgeneration oder in den Vorgenerationen bereits Depressionen aufgetreten sind, kann es sein, dass Ihre Chance deutlich höher ist, selber zu erkranken. Aber keine Angst, das gleicht mal wunderbar aus, wenn man diese vielen Säulen hat, auf denen das eigene Dach Gesundheit draufsteht. Also was weiß ich, Lebenszufriedenheit, Lebensqualität, Kontakte, all das, was so wichtig ist eigentlich all das Schöne vielleicht. Wenn man ein paar solche Dinge hat, die gleichen so eine Disposition problemlos aus. Und umgekehrt. Das heißt, wenn ich keine Disposition habe, sobald diese Säulen wegbrechen, kann es dazu führen, dass ich mit einer Depression reagiere auf diese Überlastung. Widerspricht ein bisschen diesem etwas wissenschaftlichen Ansatz und Weltbild. Ne? Aber da gibt es unterschiedliche Ansätze dafür. Beides hat seine Berechtigung, weil es gibt auch Stoffwechselstörungen, die ganz klar bewiesen sind. Ja. Was ich weiß, dass eine langjährige, also über längere Jahre dauernde depressive als auch andere psychiatrische Erkrankung tatsächlich eine Wesensveränderung verursacht. Das heißt, die Menschen verändern sich, die Betroffenen. Und zwar so, dass auch die nächsten Angehörigen diese Menschen nicht mehr so als solche erkennen, wie sie mal waren. Die verändern sich total. Es werden andere Menschen, anderer Charakterzug, also verändert. Eine richtige Wesensänderung.
Und wie ist denn dann der Ansatz, um da quasi gegenzuarbeiten, um diese Wesensänderung halt sozusagen wieder rückgängig?
Das muss ja auch nicht immer schlechter sein, ist nur anders. Ja. Man versucht, Krisen zu vermeiden. Und auch das ist auch nachgewiesen, dass jede Krise auch irgendwie, ich will nicht sagen, was kaputt macht, aber dass es nach einer Krise immer schwieriger ist. Ja.
Also dann sind die Ansätze quasi Medikamente, um erstmal einzusteigen und dann quasi
Gesprächstherapie? Je nach Schweregrad, jeder Mensch ist da völlig unterschiedlich. Ja? Da gibt's, vielleicht ist auch wirklich eine Gesprächstherapie ausreichend, vielleicht sind Körperverfahren ausreichend, vielleicht reicht das alles gar nicht, ich brauche ein Medikament, vielleicht brauche ich alles zusammen. Ja?
Okay, so immer individuell auf den Menschen.
Natürlich, genau. Ja, genau. Und da gibt es so viele Ansätze, wie es wahrscheinlich Menschen gibt. 1 Million eventuell. Das war ich so schnell nicht vergesse, die Million.
Ich darf noch eine Frage stellen.
Ja, freilich.
Wir haben ja uns sehr beschäftigt, während wir das Stück zusammen entwickelt haben. Also zu fünft waren wir, glaube ich, stellerweise. Mhm. Wenn alle gleichzeitig da waren. Und da haben wir das Thema natürlich von verschiedensten Seiten betrachtet. Und wenn jeder zu Hause war, ging es wahrscheinlich bei jedem dabei. Und ich habe mal nachts, spät nachts, eine Fernsehsendung auf Arte erwischt. Da war eine Sendung über Versuche, die man in Russland gemacht hat, vor 70, 80 Jahren. Da ging es um Depressionen und um depressive Menschen, die quasi durch Fasten, ein zweiwöchiges Fasten, völlig symptomfrei waren. Ist da was dran oder ist das, also es sei, oder man kann es auch wahrscheinlich nachlesen, es sind mehrere tausend Menschen involviert gewesen, also es ist, war schon Forschung, also nicht mehr. Und die Aufzeichnungen wurden gefunden per Zufall, als man in den Keller ausgeräumt geräumt hat.
Ja.
Wissen Sie da was drüber oder
ist weiß das ich Fantasie? Nicht. Na, Fantasie ist, das wurde alles schon probiert, weil diese Erkrankung so unfassbar ist, also nicht begreiflich, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt keine Blutuntersuchung oder sonst irgendwas, ein Röntgenbild, wo ich das irgendwie erkennen kann. Ne? Ich kann es nur am Verhalten sehen. Und da hat man bestimmt schon alles ausprobiert, was man sich nur vorstellen kann. Also da hat man Operationen gemacht, Elektroschocks, alles mögliche. Also, da gab es ja ganz wilde Geschichten. Bestimmt auch solche, weil es ja eine Stoffwechselerkrankung auch ist, dass man versucht über Fasten oder besondere Diäten, ja, dass man versucht, diese Dinge irgendwie in den Griff zu kriegen. Also es ist ja auch viele Depressionen werden dadurch durch körperliche Unterfunktion ausgelöst. Das heißt, wenn ich jetzt eine Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel habe, ja, dann kann es sein, dass es depressionsähnliche Zustände hervorruft. Ja. Ich war 10 Jahre lang in der Klinik beschäftigt im Sozialdienst. Da hatten wir eine Frau, die war über ein Jahr wirklich schwerst depressiv. Medikamente rauf und runter, sämtliche Therapieformen, nichts hat genutzt. Ja. Und dann gab es die Idee, schicken wir sie mal zum Endokrinologen, die gucken also nach diesen Spurenelementen, Enzymen und was weiß ich, was im Körper so rumschwirrt. Und es wurde festgestellt, ein Hormon in der Nebennierenrinde produziert, irgendein Mini-Spurteil, ne, fehlt, kleine Tablette, 4 Wochen war die gesund. Ja, es gibt alles. Also Stoffwechsel spielt da auf jeden Fall mit der Rolle. Und das ist so ein Ansatz dazu.
Ja, ein Stoffwechsel bei dem, was man sich zuführt, ist ja entscheidend für den Stoffwechsel.
Vielleicht auch, ja.
Letztlich.
Ja.
Ja. Können Sie mir vorstellen.
Klar. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist schon mal amtlich. Also bin ich oft überzeugt davon.
Wenn ich von mir persönlich was kurz sage, ich habe mal ein paar Jahre lang Angstzustände gehabt.
Ja.
Alle möglichen Variationen. Und bin umgestiegen auf sowas wie Fasten, nämlich Rohkost. Und wie von Zauberhand war noch ein Dreivierteljahr alles dabei. Und halt bis jetzt an, obwohl ich esse jetzt seit 20 Jahren vegetarisch, aber ich habe keine Angstzustände
mehr. Ja.
Ist das Zufall oder?
Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe nicht. Freuen Sie sich drüber, dass es so ist. Ja, kann ich Ihnen nicht sagen. Keine Ahnung.
Okay. Ja. Also, da weiß die Wissenschaft wenig.
Je nachdem, wen Sie fragen. Ja, das ist tatsächlich so.
Das habe ich schon
gemeint. Ja. Also fragen Sie einen reinen Schulmediziner, ja, der über das andere nichts wissen will, der wird Ihnen bestätigen. Fragen Sie sowas, so einen Pädagogen wie ich, der sagt, ja, vielleicht eher lernen ein Modell, vielleicht eher die böse Umwelt oder sonst irgendwas. Ja. Ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem.
So habe ich es ja nicht gemeint, dass da irgendwas Böses ist, aber
vielleicht,
wenn man fastet, wenn sich jemand entscheidet zu fasten, wenn man es freiwillig macht, dann denkt er da über sich nach. Und das ist schon irgendwie entscheidend.
Ja, vielleicht auch das.
Ja.
Vielleicht fallen ihm 1 Million Sachen ein, ja.
Ja, sehr schön. Es sind immer noch 2 Punkte, die mich immer noch interessieren. Ich hab, die meisten kennen mich, aber ich hab, mir ist gerade aufgefallen, dass ich versäumt habe, mich selber vorzustellen. Ich bin Tina Brüggemann, leitende Dramaturgin an diesem Haus und habe eben auch bei dieser Produktion, die Dramaturgie gemacht, also gehörte mit zu dem Team, die sich intensiv damit auseinandergesetzt haben. Wir Theaterleute, und deswegen hat uns wahrscheinlich auch dieses Stück sofort so gefallen, sind eigentlich in all unseren Prozessen immer darauf bedacht, etwas zu tun, damit als nächstes etwas geschieht. Also ich sage, kreative Lösungen zu suchen in unserer Arbeit wie in unserem Leben. Also das ist wahrscheinlich etwas, was ganz existenziell unsere Arbeit ausmacht und was aber bei einer Depression ja jetzt als Angehöriger einen so besonders hart trifft, dass es eben so gar nicht geht. Mhm. weil ich genau im Prinzip damit immer die Lösung zu suchen, eigentlich mein Gegenüber wahrscheinlich in umso größere Krisen stürze. Das heißt aber, wenn ich Ihren Ansatz jetzt richtig verstanden habe, dann ist es trotzdem kein schlechtes Mittel, weil es zumindest die eigene Gesundheit aufrechterhält.
Ja.
Und das ist im Zweifelsfalle auch als Nahestehender oder Nahestehende ein sinnvoller Ansatz, für die eigene psychische Gesundheit zu sorgen, im Umgang damit. Ja. Das Zweite, was mich weiter noch umtreibt, ist, was Sie gesagt haben mit der genetischen Disposition, das ist ja irgendwie in Deutschland Gerhard Hauptmann, ich weiß nicht, ob Sie vor Sonnenaufgang kennen, hat das schon stark thematisiert, wie schwierig es ist, wenn man davon ausgeht, dass es also das Säufergen gibt. Auch vom Mörder, übers Mördergen wurde in unserer Gesellschaft viel diskutiert. Euthanasie hat es gegeben, auch mit psychisch Kranken. Also irgendwie in Deutschland so für mich ein hartes Eisen, doch während ich mit Ihnen spreche, kommt mir tatsächlich in den Kopf, wieso es trotzdem sinnvoll sein kann das und befreiend sein kann, das anzusprechen. Aber vielleicht wollen Sie das auch selber noch vertiefen, warum es sinnvoll ist, darüber auch zu sprechen, über so eine genetische Disposition.
Einfach das Wissen, dass es diese Disposition, ist ein blödes Wort, diese Gefährdung, diese Veranlagung dafür gibt, dass man vielleicht selber ein bisschen achtsamer mit sich umgeht, selber seine eigenen Grenzen erstmal erforscht, erkennt und dann auch in der Lage ist, diese Grenzen zu schützen. Ne? Weil ich weiß, wenn ich dauerhaft über meine Grenzen hinausgehe, sei es im Job, sei es in der Beziehung, sei es in der Freizeit, was einem Spaß macht, aber wenn ich darüber hinausgehe, dann kann ich, weil es so eine Veranlagung gibt, eventuell depressiv darauf reagieren. Das möchte ich nicht. Allein das Wissen darüber, dass es so eine Veranlagung gibt, macht mich vielleicht ein bisschen sensibler, etwas achtsamer mit mir umzugehen. Ich esse kein Fleisch mehr oder sonst irgendwas. Ja? Weil ich weiß, das kann für mich nicht gut sein. Ja? Und wenn es in der Familie bereits auf solche dauerhaften Grenzüberschreitungen Fälle gab, die mit einer psychiatrischen Erkrankung reagiert haben, dann kann das bei mir auch der Fall sein. In anderen Familien wird damit Alkohol drauf reagiert oder mit Tablette oder mit psychosomatischen Schmerzen oder sonstigen Dingen. Ja? Aber wenn es in meiner Familie so ist, dass einfach viele mit einer Depression erkrankt sind, achte ich da speziell darauf, achte auch auf die Symptome vielleicht, auf diese Frühwarnzeichen, was da sein könnte für den Sommerfall. Mhm. Deswegen ist das Wissen, dass es so eine Disposition gibt, vielleicht hilfreich für mich selber, um mich gesund zu halten.
Ja, und ich würde vielleicht sogar fast auch hinzufügen, das sind Familien, die dann auch also nicht nur in der Erkrankung, sondern vielleicht auch in dem Umgang so etwas wie eine besondere Kompetenz entwickeln. Mhm. Also Lösungsstrategien, die sie dann wieder anderen zur Verfügung stellen können.
Ja, ja.
Das wäre so mein hoffnungsvoller Ansatz. Auch wenn ich häufiger erlebt habe, dass die Menschen halt leider auch Läuse und Flöhe gleichzeitig kriegen können, was nicht immer sozusagen den Zugang unbedingt erleichtert. Ja.
Wie stark ist denn die Begleitung oder Betreuung auch von Angehörigen? Also wie nimmt sich das quasi, wer jetzt tatsächlich selber erkrankt ist oder betroffen ist, im Vergleich zu den Angehörigen, die zu Ihnen kommen, um einfach Hilfe zu bitten?
Wie meint ihr das? Wie stark?
Also sind es mehr Angehörige?
Nee, wir haben bei uns in der Gemeindepsychiatrie ca. 80% betroffene Menschen, ja, also die selber erkrankt sind, und geschätzte 20% um den Dreh rum Angehörige, die zu uns kommen. Einfach mit der Frage, was können wir tun? Kinder fragen sich, bin ich schuld dran? Habe ich was falsch gemacht? Fragen sich Eltern, hätte ich nicht einen Klaps auf den Hintern geben sollen, hätte ich das machen sollen, hätte ich das Weihnachtsgeschenk kaufen sollen oder nicht kaufen sollen. Das sind so typische Fragen, wo Angehörige zu uns kommen, mit denen Angehörige zu uns kommen. Aber es ist ungefähr 20% der Leute, die irgendwas drüber wissen wollen. Ne? Auch der richtige Umgang damit, den es nicht gibt. Das ist richtig.
Das richtig machen, wo man ja immer auch die Angst hat, es falsch zu machen.
Genau.
Ja.
Okay. Dann bleibt mir ganz herzlichen Dank zu sagen für viel Vertiefendes, viel fachliche, richtige, oder was heißt richtige, fachliche Antworten, die uns helfen auf dieser Suche oder auf dem sich bewegen in einem Terrain, das eben immer unsicher wohl bleiben wird. Und dies noch mit zu akzeptieren. Vielen Dank Ihnen auch für die Beteiligung und herzliche Einladung, auch inoffiziell noch ein bisschen zu sitzen und weiter zu plaudern.